Scheiweltvision. Abermals bietet sich Gelegenheit, drei geistliche Bilder zu einem Triptychon zu vereinigen. Wenn inwendiges Musikerlauschen schon bisher in zwingender Weise den Gegenpol des optischen Erfassens darbot, so finden wir die in diesem Abschnitt zu erörternden Kompositionen ganz und gar von Musik des Weltgefüges durchzogen. Die Substanzformen der ionischen Welt heischen, künstlerisch angewendet, äußerste Aufmerksamkeit und Sammlung im Aufbau. Denn diese Welt ist selbst ein in Arbeit befindliches Kunstwerk. Die sonst materieller Stoffformen sich bedienende Malerei hat selten keine Fremdkörper in sich, etwa unter der Form sklavischer Treue gegen die Natur, was im Grunde Untreue gegen das Werk ist, oder irgendwelcher unkünstlerischer Gefühligkeit, auch literarischer und wissenschaftlicher Rücksichten und dergleichen mehr. Daher enthält die Malerei, außer in ganz echten Leistungen, so oft gar keine Musik, also beinahe kein Gesetz. Gesetz im All ist ebenso wohltönend wie leuchtend. Empfindet man im optisch dargestellten Gesetz nicht zugleich, stumm eingefaltet, die Welt des Schalls, dann fehlt einem etwas. Es ist der Tonkunst eigen, dass sie ihr Leben mit Strenge gegen sich identifizieren muss. In ihren reinsten Werken kann es nicht Phrase noch Füllwerk, keinen einzigen Ton zu viel oder zu wenig geben. Irrtum und Lässigkeit sind unmittelbarer spürbar als in Werken der bildenden Kunst, wo die Naturähnlichkeit auch dem geübtesten Auge Fallen stellen kann. Es macht wohl die Größe der Kunst bei Raphael, Leonardo, Michelangelo, Giorgione und Poussin aus, dass sie so ganz musikerfüllt ist. Anscheinend bedarf es nur eines magischen Schlüsselwortes, um sie mit einem Schlag in Lieder und Arien, Hymnen und Pastoralen, Sonaten und Symphonien umzuwandeln. Es gibt und gab freilich viele als groß geltende Maler, deren Werke diesen Tonpol des Gesetzes, welcher dem Farbepol entspricht, nicht in sich haben. Sie sind nicht universell, sie sind nur Spezialisten. Mit dem Gesagten sollte der Hinweis auf die Komposition in den geistlichen Bildern unterstützt werden. Komposition ist ein musikalischer Fachausdruck. Sie liest sich bei Bohwinra wie klar geschriebene Seiten einer Partitur. Ein Fehler in Stimmführung und Kontrapunkt wäre gleichbedeutend mit einem Konstruktions- oder Proportionsfehler in der Architektur. Der Bau selber oder dessen Einheit wären durch solche Fehler gefährdet. In den geistlichen Bildern gibt es wirklich nirgends ein zu viel oder zu wenig. Gleichgewicht und Harmonie machen jedes dieser Werke zu einer lebendigen Individualität, einer Bildform der im Reich der Mütter eine fortwirkende, in sich geschlossene Wesenheit entspricht. Man versuche, einen kleinsten Teil aus der Einheit herauszunehmen oder zu verschieben, zu verändern oder umzufärben, zu verkleinern oder zu vergrößern, um alsbald alles zu seelenloser Maske entstellt, zudem schütter und schwankend werden zu sehen. Es wird, wie man in China von einem Menschen sagt, der sich einen Makel zugezogen hat, das Gesicht verlieren.
Gerade jene
oft ganz schwarzen, eigentlich also unfarbigen Haken und Kolben, die auf kaum einem Bilde fehlen und zunächst als Härte im weichen Fluss von Farbe und Linie überraschen könnten, sind unentbehrlich, sitzen genau an der richtigen Stelle und wirken wie Vorhalte und Leittöne in der harmonischen Entwicklung des musikalischen Satzes, also des Gesetzes oder Gesetzes dieser Bilder. Aber es ist weder möglich noch ersprießlich, der Bedeutung jeder Komponente und Einzelform nachzuspüren, so wenig man etwa in der Natur den glücklichen Umriss eines Berges oder die Lichtgebärde eines verdämmernden Tages erklären und analysieren kann. Es kommt nur darauf an, den Einheitssinn in solchen Kompositionen nachzuerleben. Darauf kommt es auch im Leben an, damit es überhaupt als Leben menschlich erlebt werde. Schaffen ist das A und O des Kosmos. Das Bild Schöpfungsklänge ist eine jubelnde und polyphone Hymne beseligter Klangkörper. Die Lamellenkräfte des Rahmens sind straff in sich zusammengenommen und hart an den Rand gestellt. Sie stemmen sich steil nach unten und sind farbig ganz verhalten oder in äscherne Töne abgeklungen, weil sie sich stark an das Ereignis ausgegeben haben und es als kosmische Wächter behüten, während es zu goldenen Wunderblumen emporblüht und der Untergrund sich in Irisüberschwang kreisend aufbäumt, aber nicht in der Qual einer Gebärenden, sondern im Glücksgefühl der künstlerisch schaffenden und waltenden Weltseele. Es glüht in seligen und satten Farben auf, deren unbekümmert prächtige Lichttinkturen das nebelgewohnte Auge schier erschrecken. Kornblumenblau, Pfirsichrot, Apfelgrün und Orange. In der unerschöpflichen Goldferne empyreischen Himmels steht das eisblaue Gebirge der Erfüllung, der äonische Himmelwatt. Zwei Klangtromben öffnen sich wie strahlende Kallerblütenkelche, entzückt dem ewig fruchtbaren, aus alltaglichen Kraftbereichen emporlodernd. Vorne die größere, tiefer erglühende Blume, auf rosiger, dahinter die zartere, eben erschlossene, auf weißer, noch etwas mehr verhaltener Stufung. Die vordere Blüte ist eine sehr erhabene Lichterscheinung, deren aufgeschlitzte Kelchform sich schließen wird zu unfasslichem Kristall. Eben jene hohe Vision des Kristalls, von dem gesagt worden ist, dass er eigentlich nur als Symbol in dieser Erscheinungswelt dargestellt werden könne, weil seine sublime Erscheinung in Bildform sonst nicht mehr fasslich zu machen ist, wurde hier auf eine andere Weise zu blumenhafter Enthüllungsform.
Das unvergleichliche Geschehen ist
durch zwei starke Zeichen besiegelt. Geäugte Dreiecke spannen sich als kosmische Fiatrufe ein. Es geschehe, es werde. Das schwarze, ganz nahe Dreieck mit dem blauen Auge ist die bindende Kraft, während das rosige, unendlich ferne und hohe Dreieck mit dem lichtweißen Auge die lösende Kraft ist. Diese Komposition steht mit der hellen, reinen und sonnengeborenen Musik Mozarts in geistiger Übereinstimmung. Das zweite Bild der Gruppe gehört womöglich noch stärker in die musikalische Sphäre Mozarts. Es enthält geradezu Zauberflötenklänge und heißt festliche Einung. Auf gelb-grün geflocktem Himmel kreisen bunte Sternkugeln in Brudersphären Wettgesang. Eine große seraphisch-rosige Sonne geht auf über einer goldenen Wand. Davor wogen im Farbenjubel grüne, rote und blaue Mutterformen, deren mächtige Schaffen und Gebären seinen Sinn und seine Freude gespendet erhält aus jener mystischen Zeugung, die so herrlich und keusch, so blumenhaft Höhe und Tiefe in einen seligen Kuss verbindet, davon alles aufschauert. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Man fühlt sich wie in Blüten überschütteten Gärten. Zur Linken aber wachen gewaltiger Ernst und Wille lamelliger Gestaltbildner, das Liebesfest zugleich ursachend und in seinem Glück steigernd. Die Farbe dieser Seelenkraftformen ist infolge der ausgegebenen Wirkungen fast düster und erschöpft, während die rechteckigen Stützgebilde unten ganz gelb aufstrahlen, als würden sie nun ihre Schnellkräfte aufspringen lassen in der himmlischen Hochzeit, zu der sich alles so schön und prächtig geschmückt hat. Die Säule der festlichen Einung hat die altgeheiligte Gestalt, welche die Meister des Ostens und Westens ehedem in flüssiger Glut um verklärte Menschlichkeit in Erz gossen, meißelten, schnitzten oder malten. Mandel, Mandola nannten das die Italiener. Diese Mandel leuchtet grün, innen kamelienrot und kyanenblau. Im hellen Kern funkelt das neue Blitzfarben auf, wirft sich zugleich empor und bringt sich oben entschwindend dem Unsichtbaren dar. Es ist sehr lenzlich in diesem Bild, ein Weltenmai. stoßende Energien treiben Dreiecke, ein rotes und ein grünes, in die fruchtbaren Bereiche, damit die verschlossenen,
so selbstgenugsamen
Triangelkräfte zur Wirkung genötigt werden. Dadurch bildet sich in ihnen dann der leuchtende Kern, welcher sie zu kosmischen Herolden erwachen lässt, wie wir sie bereits auf der Komposition Schöpfungsklänge kennengelernt haben. Großmächtige lichtgelbe Ursonne durchstrahlt auf dem Bilde das klingende Licht, einen malvenzarten, von fluidischen Kräften bebenden Himmel und ergießt sich in ein goldenes Liebesfeuermeer, in des Lebenswassers durchseelte Flut. 5 tiefblaue Säulen, farbig nach oben sich verdichtend und verlebendigend, steigen voll Sehnsucht nach Kelchform in feierlichem Gebet empor, ehrfürchtig und unerschütterlich. Nur aus Ehrfurcht und Unerschütterlichkeit kann Gottgleichnis geboren werden. Ein Klang von Weltharfen schwingt sich durch den Mittag dieser Urweltvision. Die rahmenden Gebilde leuchten in Freude, dienend und groß zugleich, die Orgel der Sphärenmusik schlagend mit Geistergriffen, so daß unverbrauchte Stimmenfülle aufbraust, erhebend und sich ewig erneuernd. Auch hier muß, damit sich nicht alles in Überschwang vergeude und verliere, Gegenkraft gesetzt sein. In der Tiefe hemmt und reißt Notwendigkeit zurück in dumpfer, blauer, von schwarzem Kolben durchstoßener Kugelform. Es ist eine strenge, zusammenziehende Wesenheit. Gerade aus ihr wird die klare Form der gesäugten Strebungen gespeist. Offenbar konnten alle diese so klaren und gestaltsicheren Bilder erst richtig auf dem Boden des Südgefühls wachsen. Auf der Grundlage jener formbildenden Kraft, die Bo-Win-Ra in Hellas zugewachsen ist. Die südliche Lebensfreude in ihrer edelsten Art lehrt uns echte und gemäße Daseinsbestätigung. Man lebt dann weder um zu arbeiten, noch arbeitet man um zu leben. Arbeit soll nicht bloß dumpfe Nötigung des Daseins, sondern Schaffen und erfrischender Sinn des Lebens sein. Noch immer begegnet man trotz aller Drangsal und Verwirrung unserer Zeitläufte im Süden frohen Gesichtern in allen Schichten, besonders in denen, wo es sonst kaum zum notwendigsten Fristen der Lebensnotdurft hinreicht. Gesetzt der südliche Mensch wegen seines Andersseins im Norden so oft missverstanden und getadelt, habe vor dem Menschen kühlerer Breiten nichts voraus als eben einen gewissen Lebensoptimismus, eine stete Bereitschaft zur Freude, so dürfte immerhin in Erwägung gezogen werden, ob dieser heitere Sinn gar nicht so sehr nur ein freundlicher Schein der Oberfläche sei, als vielmehr eine Wirkung beruhigter Tiefe. Das glatte, sonnenbeglänzte Südmeer in blauer Tiefenklarheit, mutet stets unmittelbarer geistig, sogar menschlich an, als die brüllende, chaotische See. Nach diesem Südmeer hat sich Bohuenra in seinen späteren Jahren, da ihm das Reisen fast ganz versagt war, immer gesehnt, denn seine gemalten und auch seine geschriebenen Werke sind den Meeren Italiens und des Archipelagos innig verwandt. Die göttlichen Mutterkräfte des Wassers leben in ihnen.